Herzlich willkommen zu Wartezimmer Vibes, ein Podcast mit Kim Ulz und Julian Fellinger.
Hier erfahrt ihr alles rund um das Thema Gesundheit.
Viel Spaß in dieser Folge.
Hallo Julia.
Hallo Kim.
Ich freue mich auf die zweite Folge.
Ja, ich auch.
Wir haben schon beim letzten Mal festgestellt, also wir könnten irgendwie gefühlt 100 gynäkologische Folgen machen, aber leider, na wer weiß, wenn die Nachfrage hoch ist, werden wir uns da vielleicht nochmal ein bisschen intensiver mit beschäftigen.
Ja.
Du hast vorhin, als wir uns getroffen haben, erzählt, dass du diese Woche schon zweimal joggen warst, was mich ja sehr erfreut.
Mich nicht so, aber es musste sein.
Wie viel Spaß macht dir das?
Mir macht das leider gar keinen Spaß.
Mm.
Aber ich merke, dass ich so jetzt, ich persönlich kann nicht ohne Sport mehr weitermachen, weil ich einfach merke, dass ich bin eine mittelalte Frau und die Muskeln schwinden und es geht jetzt gar nicht darum, dass ich total durchtrainiert sein muss, sondern ich muss einfach was für meinen Muskelaufbau tun und auch jetzt mal daran denken, was ich eigentlich mit 70 machen möchte.
Ja, das finde ich super gut, dass du das sagst, weil Prävention beginnt viel, viel früher und unser Lifestyle muss sich früh ändern. Wir müssten eigentlich ganz früh ansetzen und schon in der Schulzeit erläutern, was sonst auf uns zukommt mit 70, wenn wir nicht früh genug anfangen, dagegen zu arbeiten. Ne?
Ja.
Großes Thema ja im gynäkologischen Bereich auch die Osteoporose.
Absolut.
Und deswegen Krafttraining ganz, ganz elementar. Und wir sollten als mittelalte Frau,
Du bist noch nicht mittelalte.
Ja, guck mal, das wir haben ja in der ersten Folge ein bisschen geteasert, dass du kommst und ich habe ja gesagt, ich habe gerade eine Midlife-Crisis, ne? Weil ich mir ein Gravel-Bike gekauft habe und jetzt irgendwie absurd viel Sport mache. Das werde ich auch, glaube ich, irgendwann wieder lassen. Aber im Moment befriedigt mich das. Ich sage auch immer, Sport ist keine Therapie. Wenn man eine Therapie braucht, sollte man da hingehen. Aber Ende des Tages, es sind schon Endorphine, die da freigesetzt werden, ne? Aber ich glaube, ich kann noch gar keine Midlife-Crisis haben mit 38, oder?
Ach, kann man die nicht eigentlich immer haben?
Ja.
Und muss man immer in so Schubladen denken? Es ist halt eigentlich egal, wie es heißt.
Ja.
Jetzt gerade gibt es irgendwas in deinem Leben, was dich umtreibt. Und dann ist es doch eine total coole Sache, dass du sowas Gutes daraus machst.
Ja.
Ich meine, du könntest auch ganz schlimme Sachen machen, dich jeden Tag total betrinken oder ich weiß es nicht. Also ich finde das eigentlich einen total schönen Weg, damit umzugehen, wenn man irgendwie mal ein Tief hat, irgendwie sich selber da so rauszuholen.
Ja, wir haben natürlich so ein bisschen dran gedacht, als ich gesagt habe, ist das jetzt eine Midlife-Crisis und ich spreche mit einer Gynäkologin darüber.
Ja.
Es ist ja so, dass sich mit 38 schon der Hormonhaushalt verändern kann. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, okay, wie ist der Zyklus eigentlich normalerweise? Jetzt muss sich der Zyklus noch nicht unbedingt verändern, aber trotzdem ist das Thema Menopause vielleicht für mich gar nicht mehr so weit entfernt, weil Menopause ist ein ganz unfassbar langer Zeitraum, denn es gibt auch die Perimenopause. Also unser Körper fängt irgendwann an, Hormone anders zu bilden. Und es ist schon so, dass es mit Ende 30 beginnen kann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also die Menopause an sich ist eigentlich nur der Zeitraum, wo du deine letzte Blutung hast.
Mhm.
Ja, das ist wahrscheinlich bei dir noch in ferner Zukunft. Aber, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wir wissen, dass die hormonellen Veränderungen weitaus früher beginnen und dass wahrscheinlich sogar dieser Zeitraum der Perimenopause, also alles, was in dieser Zwischenphase beginnt oder stattfindet, viel essentieller und mit viel mehr Leidensdruck verbunden ist für viele Frauen. Und deshalb ist mir das total wichtig, dass wir da immer gut hinschauen. Und ja, deshalb auch zu dir, du hast gesagt, ich habe eine Midlife-Crisis, ich möchte damit überhaupt nicht kleinreden, ob du möglicherweise auch schon in der Perimenopause bist, weil es könnte tatsächlich sein.
Mhm.
Ja, es ist eben so, dass ab circa 35 schon die ersten Veränderungen anfangen und ich ermutige alle Frauen da ganz gut auf sich zu schauen und hinzuhören, weil hier schon ganz viel Biologie passiert.
Mhm. Was passiert biologisch? Was passiert bei den Hormonen?
Es ist ja so, dass bei uns die Follikel angelegt sind bei Geburt, anders als bei Männern. Die können ja Spermien nachproduzieren. Wir können unsere Eibläschen nicht nachproduzieren. Die sind angelegt. Und irgendwann sind die signifikant weniger, das heißt verbraucht. circa ab 35, zwischen 35 und 40 individuell und geben dann ein Signal an unser Gehirn, dass sie jetzt weniger Hormone machen. Und unser Gehirn möchte das aber nicht, weil es möchte immer schwanger werden und sagt dann, nee, du, das läuft so nicht, wir machen jetzt mal mehr und pusht den Follikel, also stimuliert den mit Vorstufen von Hormonen, dass der wieder ganz viele Hormone produziert. Mhm. Und das hat zur Folge, dass diese Achse gestört ist, ne, zwischen unserem Eierstock und dem Gehirn, was normalerweise immer super funktioniert. Und jetzt ist es eben so, dass unsere Hormonkurven total schwanken. Das heißt, es wird einmal ganz viel Östrogen produziert, es geht ganz doll hoch, das Progesteron bleibt gleich oder geht minimal runter und dann geht das Östrogen wieder runter. Also wir haben ein totales Durcheinander in der Hormonkurve.
Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, das Durcheinander zu verstehen, denn ich habe, oder es war früher so, da ändert sich ja auch viel. Ich habe auch mal Patientinnen gehabt, die kamen und dann habe ich gesagt, ist schon mal überlegt worden, ob das perimenopausale Beschwerden sein können. Und dann hieß es, der Hormonstatus war normal. Und das ist eben genau der Punkt. Der Hormonstatus kann in diesen Phasen normal sein.
Absolut. Deshalb ist das immer ganz schwierig zu sagen, wir bestimmen den jetzt mal. Mhm. Ich möchte niemandem sagen, wir machen das nicht. Weil er kann auch ein Werkzeug sein, das unterstützend rauszufinden, was gerade los ist. Ja. Aber dadurch, dass es so schwankt, sollte es auf keinen Fall unser einziges Werkzeug sein, um rauszufinden, was gerade los ist. Weil es kann im Normbereich sein und trotzdem habe ich die Symptome. Mhm. Und es ist nur eine absolute Momentaufnahme, so ein Labor, wie bei vielen Laborwerten. Und deshalb gucke ich hier viel mehr auf die Symptome. Also das ist eigentlich das, wonach wir behandeln. Wie geht es meiner Patientin? Was hat die für Symptome und nicht, was hat die für Laborwerte?
Was sind Symptome, die dir in der Perimenopause begegnen?
Es gibt ganz viele klassische Symptome. Das sind wirklich tatsächlich Schlafstörungen, dieses typische nachts wachliegen zwischen 3 und 5. Ich sage immer, wir sind dann so wie tired but wired, also müde, aber total aufgedreht gleichzeitig, kommen nicht mehr runter, die Gedankenwalze geht los. Man ist natürlich unausgeschlafen am nächsten Tag. Ganz typisch sind auch Gelenkschmerzen, die so ein bisschen wandern, wo man irgendwie gar nicht so richtig greifen kann, was das eigentlich ist.
Entschuldigung, dass ich dich an dem Punkt unterbreche, das ist so elementar, weil das ist eigentlich ein so wichtiger Symptomkomplex und der auch nicht selten auftritt. Trotzdem wird er ganz selten mit der Perimenopause in Verbindung gebracht und die Patientinnen rennen zu Orthopäden. Ja?
Orthopäden
brauchen da gar nicht hingehen. Ja.
Richtig, und ich möchte nicht wissen, wie viele Patienten auch mit Fibromyalgie abgestempelt wurden, die am Ende letztlich eigentlich nur diese Hormonschwankungen hatten. Also genau, die häufigsten sind tatsächlich Schlafstörungen, Gelenkschmerzen und was mir viele Frauen sagen, die sitzen da und sagen, ich bin anders, etwas ist anders und ich erkenne mich nicht wieder. Und das beginnt häufig damit, dass der Zyklus noch total regelmäßig ist, aber in dieser Zeit vor der Periode, also meistens in der zweiten Zyklushälfte, ein ganz ausgeprägtes PMS beginnt. Das heißt, die Frauen haben krasse Stimmungsschwankungen, wirklich depressive Verstimmungen, keine Resilienz mehr. Also plötzlich erscheinen Aufgaben, die wir immer bewältigen konnten, unbewältigbar. Und das ist das immer, was sie sagen, ich erkenne mich nicht wieder, ich bin irgendwie anders. Ich bin aggressiver. Also es macht ganz viele Veränderungen im ZNS. Die Hormonschwankungen haben ganz viele Bezüge zu Neurotransmittern, die wir wissen. Und es verändert sich wirklich was. Das sind so die Klassiker eigentlich, mit denen Frauen da sitzen. Dann gibt es natürlich auch Frauen, die weniger körperliche Beschwerden oder mentale Beschwerden haben, sondern tatsächlich Blutungsstörungen bekommen. Also da spinnt die Periode. Das heißt, die haben plötzlich ganz starke Blutungen oder unregelmäßige oder Zwischenblutungen. Und das sind so die häufigsten Beschwerden. Hitze, das ist tatsächlich was meistens etwas später kommt. Aber natürlich, wenn man jetzt an Schwankungen nochmal denkt, wenn das Östrogen runterrauscht, kann das natürlich auch passieren. So, das sind so die meisten Symptome, die wir so haben. Aber es gibt auch noch ein ganzes Sammelsurium an kleinen Symptomen oder selteneren Symptomen. Also bei plötzlich neu auftretenden Allergien sollten wir immerhin hellhörig werden. Tinnitus kann zum Beispiel auch durch Östrogenmangel oder Schwankungen auftreten. Hier Darmprobleme, Unverträglichkeiten, die man nie so hatte. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Optik.
Was bei mir, also was ich auch immer wieder feststelle in der Haushaltspraxis, ist, sind tatsächlich Blutdruckschwankungen und Veränderungen am Puls. Das ist auch was, glaube ich, relativ häufig auftritt durch die Östrogenschwankungen, ne?
Genau. Ja. Da muss ich sagen, sehe ich wahrscheinlich noch weniger Patienten, die tatsächlich, das ist ja was, Herzrasen, das gibt es relativ häufig, glaube ich, und Blutdruckerhöhungen. Und damit gehst du ja tatsächlich am ehesten mal zum Hausarzt oder zum Kardiologen. Deshalb ist es so, dass da häufig schon eine Einstellung stattgefunden hat, wenn die Patienten zu mir kommen.
Wenn es dann Richtung Menopause geht, dann werden, glaube ich, die Symptome eindeutiger, weil die Periode plötzlich ausbleibt, ne? Und es muss, glaube ich, auch eine bestimmte Zeitspanne vergehen, bis wir sagen können, da ist dann tatsächlich die Menopause durch.
Also wir sagen 12 Monate. Ja. Wenn du 12 Monate nicht geblutet hast, dann bist du postmenopausal. Also dann bist du wirklich hinter den Wechseljahren oder ja, dann ist es eben vorbei, in Anführungszeichen. Hier ist aber ganz wichtig, auch nochmal zu gucken. Also, es gibt ganz viele Frauen, die wirklich in dieser Zeit der Schwankungen, der Hormonschwankungen, viele Symptome haben, bei denen das tatsächlich besser werden kann, wenn das nicht mehr so schwankt, sondern einfach nur noch runtergeht oder nicht mehr da ist. Und andersrum gibt es aber auch Frauen, die in den Schwankungen weniger Probleme haben und dann hinterher, wenn die Hormone wirklich weggehen, da die Probleme dann haben. Also es ist ganz unterschiedlich und auch wieder individuell.
Und in der Menopause kann man noch schwanger werden, auch ganz wichtig, ne?
Ja, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, ja. Die Frauen müssen noch verhüten, auch wenn die Periode unregelmäßig und auch schon mehrere Monate nicht da ist. Es gibt Kollegen, die bestimmen dann das AMH, dieses Anti-Müller-Hormon, um zu gucken, wie hoch das ist, aber auch da würde ich mich nicht drauf verlassen. Ich brauche das nicht bestimmen, um zu wissen, dass es nicht mehr hoch ist.
Ja.
Und trotzdem kann ich auch mit einem ganz niedrigen Wert schwanger werden.
Jetzt gibt es ja in der, ich glaube, Wechseljahre ist eins deiner Lieblingsthemen auch.
Ach ja, ich liebe es.
Jetzt gibt es ja sowas Neumodernes. Jetzt sprechen wir von bioidentischen Hormonen. Was ist das?
Bioidentische Hormone sind erstmal was ganz Tolles. Ja, muss ich sagen, ich bin ein Fan und trotzdem muss es nicht jeder benutzen. So, bioidentische Hormone heißt einfach nur, dass diese Hormone unseren körpereigenen Hormonen nachgebaut sind. Also die Wirkstoffe, die wir aus der Pille zum Beispiel kennen, die sind einfach ein bisschen anders. Die haben immer noch einen Anhang sozusagen und machen ja auch andere Sachen. Und die bioidentischen Hormone, das Östrogen und das Progesteron, sind genau dem nachgebaut, wie unser Körper das produziert. Und sie haben den Vorteil in der Anwendung, dass das Risikoprofil sehr gering ist. Ja, das heißt, gerade beim Östrogen, was in der Pille als geschlucktes Östrogen ja häufig Nebenwirkungen haben kann, wie Wassereinlagerungen, vor allem Thrombose, auf die Gefäße geht, das haben wir beim bioidentischen Östrogen gar nicht, wenn wir es über die Haut geben. Und das Gleiche ist mit dem Progesteron. Das ist einfach, das Risikoprofil insgesamt ist sehr gering und es ist relativ gut verträglich.
Jetzt ist einmal die große Sorge, dass Hormone mit Krebserkrankungen vergesellschaftet sind. Kann man das mittlerweile ein bisschen relativieren?
Das kann man auf jeden Fall relativieren. Ja. Also ich würde mich niemals hinstellen und sagen, nein, das ist nicht so, die machen keinen Krebs, weil das ist natürlich nicht so. Aber wir wissen vor allem, dass die synthetischen Hormone, also die, die in Pillen zum Beispiel drin sind, ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko gemacht haben, um 0,03 ungefähr. Und in Studien, die es zu bioidentischen Hormonen gibt, war das schon noch deutlich geringer, 0,01 bis 0,02. Wir haben, um eine komplett generell abschließende Aussage zu machen, wahrscheinlich noch nicht genug Daten. Und ich freue mich da schon, wenn dann noch viel mehr kommt. Aber insgesamt ist das ein Risikoprofil, was wirklich gering ist. Und das muss jeder für sich individuell wissen, wie möchte ich das in Kauf nehmen. Ja? Ja. Jede achte Frau bekommt Brustkrebs. Ja. Das ist einfach nur das Risiko. Und ich sage auch jeder Frau, ob sie jetzt Hormone nimmt oder nicht, eine gute Vorsorge ist immer wichtig. Und dazu gehört unter Umständen eben sich vielleicht auch alle 1 bis 2 Jahre mal einen Brustultraschall zu gönnen, um da mal zu gucken, ist alles gut. Aber das Risiko ist insgesamt gering.
Ja, und ich hätte die Frage auch angeschlossen. Du hast es netterweise schon erklärt. Es ist wieder das A und O, ich muss zu meiner Vorsorge gehen, egal ob ich mit Hormonen oder ohne Hormone durch meine Perimenopause komme, weil wir so ein hohes Brustkrebsrisiko, eine hohe Inzidenz haben, dass es ganz, ganz wichtig ist, da regelmäßig zur Vorsorge dann zu Gynäkologen zu gehen und zum Gynäkologen.
Also ich möchte auch nicht, dass das so klingt, dass ich sage, es soll jeder Hormone nehmen. Das mhm. ist mitnichten so. Es kann eine gute Option sein, wenn man auch einen Leidensdruck hat oder wenn man mhm. für sich beschließt, dass man das gerne möchte. Und ich bin immer nur dazu da, das Risiko einzuordnen, die Möglichkeiten mhm. aufzuzeigen. Ich bin auch der Meinung, wir müssen nicht leiden. Das ist mhm. absolut so. Aber auch die Hormone sind auch kein Allheilmittel. Ja. Also in der Perimenopause ist es ganz wichtig, auch an ganz vielen anderen Baustellen zu arbeiten. Ja. Das heißt, Lifestyle wird wichtig, Gewicht ist wichtig, Alkohol mhm. ist wichtig, Ernährung ist wichtig. Und nur dieses Zusammenspiel dessen ist, glaube ich, etwas, was uns da in dieser Zeit weiterbringt.
Mhm. Jetzt kann man die Hormone ja, auch da müssten wir eine ganze Folge drüber ja. aufnehmen, wie ich sie einsetze, aber kann man vielleicht so ein bisschen einmal beschreiben, wenn der Zyklus noch regelmäßig ist, von welchen Hormonen profitiere ich und wenn der Zyklus unregelmäßig wird, gibt es da ein bisschen eine Idee, wie man es einsetzen kann? Oder sagst du, das kann ich pauschal gar nicht sagen, das ist ganz, ganz individuell.
Also ich versuche das wirklich sehr individuell ja. Zu machen, weil ich immer erstmal höre, was steht denn im Vordergrund? Ja. Und auch wieder da, was steht im Vordergrund an Symptomen und was steht im Vordergrund am Wunsch? Mhm. Ja. Und grundsätzlich ist es so, bei einem ganz regelmäßigen Zyklus würde ich erstmal gucken, was sind die Symptome. Meistens mhm. haben wir da noch nicht so einen gravierenden Östrogenmangel, sodass mhm. wir häufig in der zweiten Zyklushälfte unterstützend mit Progesteron mhm. arbeiten können. Und da gucke ich aber auch, da ist es, gibt Frauen, die haben eindeutigen Östrogenmangelsymptome mhm. mit ganz regelmäßigem Zyklus. Wenn das der Fall ist, kann man das auf jeden Fall dazugeben. Ich mhm. fange meistens zyklisch an, gucke aber auch hier wieder, wie passt es zu jemandem ins Leben.
Mhm. Ja. Das heißt, zweite Zyklushälfte erstmal, aber man kann es hinterher auch erweitern, dass man es dann wirklich
genau.
dauerhaft
ja.
gibt.
Ja. Und das ist etwas, was ich immer wieder sage und ich mal in meiner Sprechstunde zum Beispiel diese Kurve auch einfach mhm. auf, damit die Frauen das verstehen. Die Perimenopause ist wirklich schwer einzufangen. Mhm. Wir haben diese Schwankungen. Wie die genau sind, wissen wir ja gar nicht. Das mhm. ist bei jedem anders. Und unser Ziel ist es, eine Linie da durchzulegen. Und das ist aber schwierig. Mhm. Und das bedeutet, wir müssen da zusammenarbeiten und wir müssen da immer im engen Kontakt auch bleiben.
Mhm.
Und es wird immer so sein, dass wir auch die Dosis anpassen müssen, mhm. ja, weil es wird Phasen geben, da funktioniert es und dann funktioniert es vielleicht wieder weniger und wir müssen einen Schritt zurücktreten.
Mhm.
Also das ist eben nicht eine Dosis, die für alle gilt oder mhm. die für die ganze Zeit gilt, sondern da muss man immer so ein bisschen anpassen.
Jetzt haben Hormone ja einen guten Schutz bei uns Frauen. Wir haben ja einen kleinen Vorteil, wir bekommen weniger Herzinfarkte und die,
ja.
Bei uns ist dann hinter dem Östrogenmangel ein großes Thema, die Osteoporose. Die Studien sind, glaube ich, noch nicht ganz eindeutig, ob wir durch die Gabe von bioidentischen Hormonen unser Herzinfarkt- und Osteoporose-Risiko senken. Oder gibt es da mittlerweile Studien, die das schon vermuten lassen, dass wir einen Effekt haben?
Es gibt Studien, die das vermuten mhm. lassen, zumindest Hinweise, Tendenzen, Trends.
Mhm.
Was, glaube ich, noch ein bisschen schwierig ist, ist das, wie die Dosierung des bioidentischen Hormons zu geben ist. Weil wir häufig erlebe ich Frauen, die nehmen einen Hub von diesem Gel und damit kommen wir einfach auch überhaupt nicht auf hohe Spiegel.
Mhm.
Das ist sicherlich noch was, wo wir noch viel mehr lernen müssen und dran arbeiten müssen. Wie hoch muss der Spiegel sein letztlich, um wirklich diesen Schutz effektiv
ja.
mitzunehmen und nicht nur, um die Symptome zu lindern.
Ja.
Da ist es sicherlich so, dass wir noch ein bisschen was zu lernen müssen und das ein bisschen individueller noch machen müssen.
Wird sich in den
aber
nächsten
ist,
Jahren, glaube ich, viel
genau,
tun.
Genau, glaube ja. ich auch. Und dass es einen Schutz gibt, da bin ich aber auch absolut überzeugt.
Ja.
Und das zeigen eigentlich die Studien auch alle.
Mhm. Bioidentische Hormone sind ein Thema. Lifestyle mhm. ist ein Thema, hast du auch schon angesprochen. Phytotherapie auch möglich in den
absolut.
Wechseljahren?
Absolut. Also man kann auch hier wieder ganz toll mit pflanzlichen Mitteln arbeiten. Das Gleiche, was ich immer sage, ich gucke jetzt erstmal, was möchte meine Patientin einfach? Was ist ihr wichtig? Und wenn sie eine innere Stimme hat, die sagt, na, also Hormone, das ist mir unheimlich, dann macht man das nicht, ja,
mhm.
sondern dann schaut man, was man anderes machen kann. Also es gibt schon so ein paar Supplements und Phytotherapeutika, die ich immer empfehle.
Mhm.
Angefangen von Vitamin D, da bist du ja auch sicherlich eine Expertin. Magnesium kann ganz viel bewirken,
mhm.
auch was Schlafstörungen angeht und auch diese Gereiztheit.
Mhm.
Omega-3 würde ich auch immer dazugeben. Dann sagst du ja wahrscheinlich selber auch immer, Kreatin haben wir ja auch eindeutig Studien, die gezeigt haben, dass wir, was Energie und Konzentration angeht, davon profitieren als
mhm.
mittelalte Menschen. So, das wären einmal die Supplements. Und auch Phytotherapeutika gibt es viele. Ja, das gibt es ganz viele. Also
mhm.
auch hier wieder Mönchspfeffer kann ganz toll wirken. Würde ich aber immer eine relativ hohen Dosierung geben, 40 Milligramm tatsächlich,
mhm.
weil das einen Unterschied macht. Und dann haben wir Sachen wie Schafgarbe, Hopfen, Salbei. Da muss man individuell so ein bisschen gucken. Mhm. Gibt es ja ganz viele Präparate.
Rhabarber, glaube ich auch. Ne?
Genau. Mhm. Da gibt es so verschiedene Präparatkombinationen. Ich glaube, da hat jeder so seine Lieblingspräparate und die kann man dann auf jeden Fall ausprobieren.
Ja.
Aber ich lerne. Entschuldige bitte auch immer ganz wie von meinen Patienten, wenn die Sachen ausprobiert haben und davon erzählen, dann gucke ich mir das auch immer total gerne an.
Ja,
weil das ist ja auch schön. Riesiger Markt.
Ja, ne? Man bekommt ein Feedback und kann es dann auch wieder weiterempfehlen. Das ist ja sozusagen die erlernte Evidenz, ein Baustein. Ne? Wir haben einmal natürlich die Leitlinien, die Evidenz, die wir beigebracht bekommen. Dann ist der Patientenwunsch ein ganz, ganz großes Thema und unsere gelernte Evidenz. Also was haben wir selber schon in unseren Berufsjahren erfahren? Was können wir weitergeben? Wovon profitieren vielleicht auch Patienten? Ne?
Ja.
Ja, spannendes Thema. Und ich glaube auch, so wie du, dass sich da viel in den nächsten Jahren tun wird. Ich bin froh, dass die bioidentischen Hormone nicht mehr verteufelt werden, dass wir einen deutlich besseren Zugang dazu haben. Und wir dürfen sie sogar auf Krankenkassenkosten verordnen. Das ist auch schön.
Ich hoffe, das bleibt auch so.
Ich hoffe, das
Am Ende ist es wirklich so, dass es in dieser Zeitspanne gilt. Wir sind die letzte Generation, die leiden muss. Ja, wir haben mittlerweile mehr Wissen und das ist auch wichtig. Ich ermutige auch meine Patienten immer, sich viel Wissen anzueignen. Mhm. Das ist auch nicht schlimm, im Internet zu gucken.
Nein, und wichtig, weil
absolut.
Wir müssen uns die Gesundheitsvorsorge auch erarbeiten.
Ja, absolut. Und genau, wir sollen nicht leiden, darum soll es gehen. Also ich möchte gegen dieses Narrativ arbeiten, da müssen wir alle durch, reiß dich zusammen, das ist nicht so schlimm.
Ja. Das finde ich fast einen schönen Abschluss, aber ich möchte dich noch fragen, kann man auch mit 80 noch Hormone einnehmen?
Ja, also das ist eine total interessante Frage, weil viele Patienten mich auch fragen, aber wie lange muss ich das denn nehmen? Es gibt keine Endstufe. Ich habe 80-jährige Patientinnen, die sitzen da und nehmen das. Mhm. Und wir müssen ein bisschen an der Risikoverschiebung hier schauen. Also wahrscheinlich wird es so sein, dass das Risiko für Krebserkrankungen sich minimal erhöht, wenn ich es über einen langjährigen Zeitraum nehme. Das heißt 5 bis 10 Jahre. Fünf Jahre sagt man immer so. Das ist aber so ein bisschen willkürlich gewählt. Mhm. Da haben wir eben noch gar nicht so viele Ergebnisse. Am Ende gilt, solange ich persönlich sage, mir tut es gut, solange kann ich es nehmen.
Ja, cool. Ja, ich habe auch eine Patientin, die fast 80 ist und die auch tatsächlich Hormone substituiert und ich finde es super. Ja.
Genau.
Was ist dein Lieblingssupplement?
Boah, mein Lieblingssupplement. Ich glaube gerade selber Kreatin.
Mhm.
Aber nur, weil ich es selber gerade angefangen habe zu nehmen und mir einbilde, ich wäre jetzt voll konzentriert.
Ja. Witzigerweise habe ich damit auch jetzt angefangen. Ich wollte mich da auch mal so ein bisschen ranwagen und das ausprobieren, weil ich damit, wie erwartend, gar nicht so viel Erfahrung habe. Und habe es jetzt auch in mein Repertoire aufgenommen, selbst Versuche, die man ja immer so als Ärztin
macht. Absolut. Was ist dein Lieblingssupplement?
Eigentlich Vitamin D.
Ja, da hast du eigentlich recht. Das ist ja auch wirklich für alles gut.
Ja, genau. Das ist krebsprotektiv. Ja. Es beugt Osteoporose vor. Ne? Konzentration ist ja immer noch so die Frage, ob das tatsächlich was damit zu tun hat.
Antientzündlich.
Ja, ich glaube, das ist immer noch am Ende des Tages mein Lieblingssupplement, wenn ich es runterbreche.
Schön.
Das würde ich auf jeden Fall nehmen.
Das auch. Also das sage ich auch. Egal was, das sollen wir nehmen. Und wenn ich es jetzt nur, und da haben wir ja eine Evidenz für die Knochengesundheit.
Ja. Vielleicht ein Lieblingssupplement, um den gynäkologischen Bereich nochmal abzuschließen. Ich liebe auch Eisen, weil ich bin ganz entsetzt darüber, dass wir Frauen in eine Eisenmangelanämie laufen lassen, bis wir was machen und auch verordnen dürfen. Ja, erst bei der Eisenmangelanämie darf ich Eisen auf Kosten der Krankenkasse verordnen. Und das entsetzt mich wirklich schier. Und ich finde, eigentlich gehört Eisen bei menstruierenden Frauen in die Vorsorge.
Absolut, ja, siehst du, das ist einfach so, es ist ein solcher Wust an Sachen, die man eigentlich bedenken muss, das kann man in so einem Podcast gar nicht alles abbilden, aber da hast du total recht und ich erlebe es auch immer wieder, dass die Eisenspeicher einfach total niedrig sind.
Schlimm.
Oder was mich auch immer wieder so ein bisschen ärgert, sagen wir es mal so, dann wurde es bestimmt und dann, ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, wo sind die Normwerte, aber lass mal sagen, die wären von 30 bis 50 und dann ist eine
10 bis 120, glaube ich. Aber es kommt doch auf das Labor an, weil es sind halt Gausche normal vertragen. Aber so 10 ist die Untergrenze,
So, dann lass uns 10 bis 120 sagen und dann ist eine Frau als Beispiel bei 20 und dann sagt man ihr, ja, wieso ist im Normbereich?
Ja.
Und ich sage aber, Moment, einfach, man hat einfach einen höheren Bedarf in diesem Alter und ich würde es auf jeden Fall immer in den hochnormalen Bereich bringen.
Ja. Ich bringe es sogar so auf 70 bis 100.
Ja.
Ne, da halte ich mich auch ein bisschen an die funktionelle Medizin.
Ja.
Oder ich glaube, der Bereich ist zwischen 10 und 200. Das ist sehr super variabel, je nach Labor, was man dann auch nutzt. Und der darf aber auch bei manchen, zum Beispiel bei Männern, viel, viel höher sein. Das ist auch nicht gleich pathologisch. Ne? Männer haben viel höheren Eisenspeicher. Und ich finde es auch schlimm, dass wir da wieder tatsächlich uns eigentlich im Bereich bewegen, wo die Gesundheitsversorger beim Patienten bleibt oder bei der Patientin in dem Fall, weil das ist wirklich elementar. Und ich glaube, die Kosten sind viel höher, die bei einer Eisenmangelanämie entstehen mit Bluttransfusion, Diagnostik. Und wir fragen uns ja, wo es herkommt, was ja eigentlich obviously ist, wenn wir als Frau Blutung haben. Da müsste man auf jeden Fall was drehen.
Ja. Aber da kommen wir ja auch wieder. Das ist ein ewiges Thema.
Ja.
Wir laufen in unserer Medizin immer den Baustellen hinterher. Ja. Wir kleben irgendwelche Pflaster und wir machen einfach viel zu wenig Prävention.
Ja, das ist leider so.
Und das wird dann auch immer eine Milchmädchenrechnung bleiben.
Ja, definitiv. Und ich finde, manchmal muss man es auch einfach ansprechen. Es ist auch wichtig. Wir wollen uns das nicht anmaßen und dafür ist der Podcast nicht gedacht, aber man muss es immer wieder thematisieren.
Ja. Ja.
Natürlich muss die Gesundheitsfürsorge auch beim Patienten, bei der Patientin bleiben, aber es wäre schön, da zu unterstützen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, im Gesundheitssystem einzusparen.
Nee.
Ja. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Es war schön mit dir.
Fand ich auch.
Ich glaube, uns fallen noch 1000 Themen ein, die wir irgendwann nochmal aufnehmen können.
Das machen wir einfach. Ob die wollen oder nicht.
Genau. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
Dankeschön.